Hallo und herzlich willkommen zurück bei Herr Fechner lädt zum Gespräch. Mein Name ist Marco Fechner, dies ist Episode 90 dieses Podcasts und ich bin ein wenig überrascht. Tatsächlich, nachdem ich jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr in Schöneberg gewesen bin, habe ich heute schon die zweite Aufzeichnung direkt hintereinander im wunderbaren schönen Bezirk Tempelhof Schöneberg. Mir gegenüber sitzen Angela De Giacomo und Brigitte Zypris vom Wundernova Bildungswerk. Was das Wundernova Bildungswerk ist, was es macht, werden wir jetzt in diesem Podcast besprechen. Angela De Giacomo ist die Initiatorin und Brigitte Zypris ist eins der sechs Kuratoriumsmitglieder. Herzlich willkommen und schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Ja, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns zu sprechen.
Sehr gerne.
Gleich die naheliegendste Frage vorweg. Was ist das Wundernova Bildungswerk?
Das Wundernova Bildungswerk ist eine gemeinnützige Organisation, die wir 2021 ins Leben gerufen haben, nachdem wir zwei Sommerfeste initiiert haben, um weibliche Vorbilder zu zeigen aus verschiedenen Berufen. Und anlässlich dieses Sommerfestes unter der Schirmherrschaft von Frau Büdenbinder auch immer unter den 350 Gästen 60 Jugendliche eingeladen haben, haben wir beschlossen, dass wir in Zukunft uns auf die Jugendlichen fokussieren und an verschiedenen Orten in Deutschland immer 60 Jugendliche mit 12 beruflichen Vorbildern zusammenbringen. Und das haben wir dann Wundernova Bildungswerk genannt.
Warum ist es wichtig, Jugendliche und Vorbilder zusammenzubringen?
Also Jugendliche haben eine Fülle an Möglichkeiten heutzutage und in dieser Fülle der Möglichkeiten gehen sie manchmal etwas verloren. Und denjenigen unter den Jugendlichen, die auf dem Weg zum Abitur sind, wollen wir berufliche Vorbilder zeigen, um ihnen zu zeigen, wenn sie was erreichen wollen, wie das geht und wie es andere gemacht haben und sie ein Stück weit bei dem Schritt in den Beruf zu begleiten.
Okay, wie machen Sie das? Also es gibt diese Events, steht ja auch auf Ihrer Webseite, diese Treffen, die Sie organisieren. Wie läuft das ab?
Wir machen das quasi in so einer Art Fishbowl-Verfahren. Das heißt, die Vorbilderinnen und Vorbilder haben ihre Tische und dann können die Jugendlichen sich zuordnen und sich informieren bei der Person, sich was erzählen lassen, Fragen stellen und nach einer Zeit wird dann gewechselt und dann kann man zu jemand anders gehen. Das heißt also, man hat die Möglichkeit, verschiedene Menschen mit ihren verschiedenen beruflichen und ansonsten biografischen Hintergründen kennenzulernen. Und es sind halt auch viele Vorbilder dabei, die nicht so einen geradlinigen Weg gemacht haben, sondern die schon mal irgendwelche Schwierigkeiten in ihrem Leben hatten, die sie dann auch gemeistert haben und dann vielleicht in einem ganz anderen Beruf arbeiten. Und das ist auch was wir gerne zeigen wollen. Glaubt an euch und macht einfach weiter. Irgendwie, wenn die eine Tür zugeht, aus irgendwelchen Gründen geht eben eine andere Tür auf und ihr könnt dann auch was Tolles machen. Und verzweifelt nicht, denn das ist ja oft auch so eine Lebensphase, wo man mit sich und der Welt so ein bisschen hadert. Und dazu sagen, braucht ihr gar nicht. Das ist eigentlich so das Ziel oder eins der Ziele.
Wie finden Sie denn diese Menschen, diese Vorbilder? Was sind das für Leute, für Menschen?
Also die Vorbilder finden wir unterschiedlich. Also zum einen sind wir im Kuratorium relativ gut vernetzt. Und es sind ja im Kuratorium Vertreter, also wie Brigitte aus der Politik, aber wir haben eben auch jemand, Angela Hornberg, in Frankfurt sitzen, die mal Investmentbankerin war und jetzt Executive Search ist, also das heißt für Top-Positionen Menschen findet und platziert. Wir haben im Kuratorium auch Bianca Richard, Leiterin der Berliner Sparkasse, die selber auch eine sehr faszinierende Vita hat. Sie stammt aus den 9 Bundesländern, war da Hochleistungssportlerin und hat dann nach einer Verletzung nicht mehr in dem Kader Sport machen können, wollte aber das Abitur machen, durfte das aber in den 9 Bundesländern damals nicht und hat sich dafür eingesetzt, eben in die BRD zu kommen und musste mehrere Monate dafür in Haft sitzen. Und andere Mitglieder im Kuratorium sind Steuerberater, Mediatoren. Mascha Schmidt ist Chefin der Marketingabteilung von SAP. Also wir sind recht bunt schon im Kuratorium und deshalb auch, wenn ich Katrin Christians erwähne, ehemalige Flötistin, eine der Top-Flötistinnen in Deutschland, die jetzt Unternehmerin ist. Also das heißt, allein schon wir sieben bringen schon ein sehr breites Netzwerk an Menschen mit aus unseren Berufen. Und das stellen wir natürlich den Jugendlichen zur Verfügung. Und dann habe ich ja erwähnt, wir sind in verschiedenen Orten in Deutschland. Das heißt, wir arbeiten auch immer mit lokalen Partnern, die uns unterstützen. In Erfurt zum Beispiel haben wir mit der Stift Thüringen gearbeitet und die bringen dann eben auch ihr Netzwerk mit. Und mittlerweile machen wir es schon seit so vielen Jahren, dass sich auch Menschen bei uns melden und sagen, sie würden gerne als Vorbild dabei sein. Das ist so der Pool an Menschen.
Ja, hatte ich auch auf Ihrer Webseite gesehen. Also da sind auch, also Sie haben es schon gesagt, auch Leute aus Ihrer Persönlichkeit aus der Politik. Da war auch ein Direktionsleiter der Polizei mit dabei. War ich ein bisschen überrascht und habe gedacht, ah, okay, cool.
Naja, wir zeigen schon Menschen aus, also alle haben gemeinsam, dass sie in ihrem Beruf was Herausragendes geleistet haben und schon erreicht haben. Und das ist auch altersunabhängig. Also unser jüngstes Vorbild war 16. Und ist jetzt 19, war schon zweimal dabei. Aber wir haben eben auch ältere Vorbilder dabei, die, sag ich mal, am Ende ihrer Karriere noch die nächste, siebte Karriere starten. Also wie Brigitte schon sagte, wir versuchen unterschiedliche Personen mit unterschiedlichen Lebenswegen zu zeigen. Genau so kommt es dann, dass wir eben ganz, ganz facettenreich Vorbilder zeigen.
Sie hatten, oder ich habe von Ihnen den Satz sinngemäß gelesen, dass es eine gute Zeit ist für weibliche Führungskräfte heutzutage. Sie hatten jetzt auch gerade gesagt schon eingangs, dass Sie hauptsächlich erstmal junge Frauen angesprochen haben mit diesem Programm, mit dieser Idee. Ist das immer noch so? Also wenn ich mir jetzt sozusagen die Entwicklung allgemein angucke, habe ich das Gefühl, dass Frauenrechte eher so ein bisschen auf dem Rückzug sind.
Also politisch kann das, glaube ich, Brigitte besser beantworten, aber ich sag mal so zur Idee von Wundernova, ursprünglich in 2019, als wir das erste Sommerfest gemacht haben, da war die Idee schon, vor allem weibliche Vorbilder zu zeigen, weil es immer hieß, es gibt nicht genug. Und zu sagen, hier im Sport, in der Kultur, in der Wirtschaft, in der Politik, in der Wissenschaft, so sehen Frauen Vorbilder aus. Und wir hatten Rennfahrerinnen, wir hatten Medizinerinnen dabei, also Analogastronautinnen, wirklich die breite Facette. Das war das Bestreben vom Sommerfest. Und unter den Gästen waren viele Frauen, aber nicht nur. Unter den Jugendlichen waren aber auch da schon immer gemischtes Publikum, weil wir gesagt haben, es hilft ja nicht zu trennen. Also sowohl die Jungs als auch die Mädchen sollen sehen, mit wem sie in Zukunft zusammenarbeiten und wer auch Verantwortung und Führung übernehmen kann. Und da haben wir nicht getrennt. Und das machen wir auch jetzt nicht. Also wir machen unser Programm samstags. Das führt dazu, dass häufiger Jungs nicht kommen, weil die sportlich im Wettbewerb stehen, was wir sehr bedauerlich finden. Aber das kann ich zu Wundernova sagen und vielleicht mag Brigitte zu den anderen, zur anderen Fragestellung mehr sagen.
Ja, es gibt inzwischen auch männliche Vorbilder. Also wir haben durchaus auch inzwischen schon Männer eingeladen, sich zu präsentieren und das ist auch ganz gut. Und gerade weil ja eben auch Jungs dabei sind, ist es dann oft auch ganz gut, wenn die dann auch ein männliches Vorbild nochmal haben. Ja, und zu der Frage, wie ist das mit den Frauenrechten und Frauen in Führungspositionen? Ich meine, ich könnte jetzt ganz platt sagen, die Zeiten sind schwierig und immer wenn schwierig wird, braucht man Frauen. Das ist sicherlich auch einer der Gründe, dass vermehrt Frauen in Führungspositionen kommen. Aber das liegt natürlich auch daran, dass Frauen immer besser ausgebildet sind und auch immer selbstbewusster werden und sich ihren Platz in der Gesellschaft nehmen. Da ist die Gesellschaft ja insgesamt auch ein bisschen offener geworden. Aber ich teile Ihre Einschätzung, dass es schon so ein bisschen so ein Rollback gibt, gerade von Amerika kommend, hier auch hier rüber schwappend. Haben wir da schon wieder andere Themen zu sehen und dem müssen wir natürlich auch entgegensteuern oder wollen wir auch entgegensteuern, weil es nicht sein kann, dass die Frauen jetzt wieder an den Herd verbannt werden.
Was kann man jungen Frauen an der Stelle mitgeben?
Na, man muss ihnen Selbstbewusstsein mitnehmen. Für meine Begriffe reduziert sich alles auf die Frage, hat man das nötige Selbstbewusstsein, ja oder nein? Und das Selbstbewusstsein hat man halt, wenn man weiß, was man kann, was man für Stärken hat, wo man gut ist, wo man vielleicht auch nicht so gut ist, dass man aber auch offen darüber reden kann, wo man nicht so gut ist. Und aus dieser Stärke heraus kann man dann auch seine Positionen, seine Ansprüche, seine Forderungen, seine Vorstellungen formulieren und damit offensiv umgehen.
Also ich sage mal, so viele von den Schülerinnen, die zu uns kommen, die finden es auch wahnsinnig spannend zu sehen, wie die Vorbilder Beruf und Karriere unter einen Hut gebracht haben. Also das ist schon für viele wichtig, weil viele schon in ihrer Vorstellung von ihrer Zukunft irgendwann Familie haben und wissen, dass sowohl Familie anspruchsvoll ist, zeitlich und anders, als auch ein Beruf, den man, also wenn wir über Berufe sprechen, dann sprechen wir, also es gibt, aus meiner Sicht kann man einen Beruf ausüben oder eine Berufung haben. Und alle Vorbilder sind, glaube ich, eher zugehörig zur letzten Kategorie, also das, was sie tun, ist schon das, was sie auch als Stück weit als ihre Selbstverwirklichung sehen. Und dass diese Leidenschaft, die für ihren Beruf und die Ausübung haben, den tragen die mit. Und bei den Vorbildern sehen dann eben natürlich auch ganz unterschiedliche Modelle, auch im Zusammenhang mit der Familie. Und ich glaube, viele Schülerinnen finden das spannend zu sehen. Und die Jungs finden es aber auch spannend. Die Jungs finden es auch spannend zu sehen, dass das möglich ist und wie das möglich ist und welche Rolle sie da auch einnehmen können als zukünftige Ehepartner. Also von daher, glaube ich, ist es schon sehr motivierend zu sehen, dass es beides geht, wenn man das möchte.
Also ich finde es spannend, weil diese Diskussion entspinnt sich ja oft genau an dieser Frage, welche Rolle müssen Männer dann an der Stelle einnehmen? Weil wir haben jetzt ganz lange über Frauenrechte gesprochen und Frauenemanzipation und Frauen, die Beruf und Familie und Beruf sozusagen unter einen Hut bringen wollen, haben aber ganz lange nicht darüber gesprochen, was bedeutet das dann am Ende in der Konsequenz für die Männer, für die Rolle der Väter zu Hause beispielsweise.
Aber das machen ja viele junge Paare inzwischen nahezu selbstverständlich.
Das ist gut, das ist auch gut
ja,
so.
Ja, genau. Aber das heißt dann eben auch, dass beide auf einen Teil ihrer Arbeitszeit verzichten müssen und beide nur noch 80% oder 75% arbeiten, um sich das dann auch sachgerecht teilen zu können, die Arbeit zu Hause. Und das setzt natürlich voraus, dass auch junge Männer es ins Kreuz nehmen und den Unternehmen sagen, ich möchte meine Arbeitszeit reduzieren.
Das ist spannend. Also da fand ich auch sozusagen, das ist ein Nebenthema jetzt, aber diese Frage Elterngeld, wie die Inanspruchnahme von Elterngeldmonaten aussieht, war da in der Vergangenheit nicht gut.
Ja, deswegen hat die Politik das ja auch geändert und hat ja auch zwei ergänzende Monate Elterngeld ausgeworfen quasi für den anderen Partner, damit man wenigstens sicherstellt, dass er zwei Monate geht. Das hat sich jetzt in der Wirklichkeit, glaube ich, überwiegend allerdings so entwickelt, dass dann beide nochmal die Zeit nehmen und auf Weltreisen gehen mit dem Kind. Aber das ist ja auch schön, wenn es der jungen Familie gut geht.
Auch das Modell gab es.
Aber das ist natürlich immer eine Frage auch der Einkommenshöhe. Das ist ja klar, sonst kann man sich das ja gar nicht erlauben.
Was mich interessieren würde, das hatte ich auch schon mal mitgeteilt, Schlagwort First Generation Professionals. Also diejenigen Schülerinnen und Schüler, die vielleicht die Ersten an einem Gymnasium sind, die Ersten, die vielleicht eine akademische Karriere anstreben, die kommen ja mit, ich sag mal, gewissen, ein Nachteil ist vielleicht der falsche Begriff, aber die haben natürlich nicht den Erfahrungshintergrund, die haben nicht die Netzwerke im Hintergrund, haben vielleicht auch nicht das Selbstbewusstsein zu sagen, ja, ich traue mich das, weil ich zum Beispiel weiß, meine Eltern haben es schon geschafft. Wie erreicht man diese Personengruppe und wie kann man die vielleicht nochmal gesondert motivieren zu sagen, wir nehmen dich an die Hand, wir helfen dir, aber du kannst es schaffen.
Also wir machen es so. Also nochmal klarstellend, unser Programm richtet sich vor allem an junge Menschen, die auf dem Weg sind zum Abitur. Wie sie zum Abitur kommen, ist uns im Grunde genommen gleichgültig. Das heißt, die können von der ISS kommen, die kommen vom Berufskolleg, die kommen aber auch von Gymnasien. Hier in Berlin ist das ziemlich heterogen. Das heißt, die Gymnasien sind sehr unterschiedlich und auch die Schülerschaft ist sehr unterschiedlich. Wir fragen nicht ab, welchen Hintergrund sie haben, weil wir sagen, also diejenigen, die das als Chance begreifen, sind bei uns herzlich willkommen. Man muss aber schon sagen, dass je nachdem, wie die Schule ist und wie das Selbstbewusstsein der Schüler ist, aktivieren wir die Lehrer mehr oder weniger. Also soll heißen, an Schulen, wo überwiegend Schüler sind mit Migrationshintergrund oder einer höheren Anzahl an jungen Schülern, deren Eltern nicht akademisch sind, da arbeiten wir enger mit den Lehrern zusammen, weil die uns helfen, die jungen Schüler gezielt anzusprechen. Und die werden auch oft begleitet. Also das muss man sagen, das Engagement der Lehrer an der Stelle kann man nicht hoch genug ansehen und sich bedanken. Also wir haben bei jeder Veranstaltung 6 bis 7 Lehrer da an einem Samstag, 6 bis 7 Stunden, alleine mit dem Ziel, ihre Schützlinge zu begleiten und ein bisschen Händchen zu halten und ihnen genau bei diesem Schritt, nämlich in eine neue Welt, in das Netzwerken zu helfen. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass Schulen mit hohem Anteil an Schülern, die akademische Eltern haben, die auch so ein bisschen schon aus dem Elternhaus kennen, wie das ist, andere Menschen kennenzulernen oder andere Gäste zu Hause zu haben und auch ein gesünderes Selbstbewusstsein diesbezüglich zu haben, die kommen oft auch allein oder zu zweit mit Freunden. Also das muss man schon sagen. Also man sieht die Unterschiede, aber wir reagieren darauf und binden die Lehrer mehr mit ein.
Ja, ich glaube, wahrscheinlich wäre es auch gut, wenn wir vielleicht in der Folge versuchen würden, solchen jungen Leuten, die, wie haben Sie sie eben genannt,
First Generation Professionals
sind, denen noch so eine zusätzliche Unterstützung dann zu geben, weil das ist ja oft auch so, dass sie sich nicht so richtig wissen, wie sie sich hinsetzen sollen, wie man isst, wie man die Bestecke von links nach rechts nimmt und so weiter und so fort. Also, dass man solche Sachen doch mal mit denen vielleicht gesondert übt und da ein Angebot macht, ist vielleicht eine Folgeidee, die man durchaus mal aufgreifen sollte. Weil ich gerade neulich das mitgekriegt habe von einer Frau, die gesagt hat, ich bin dann mal aus meiner Rolle gefallen und habe dann hinterher bei so Auswahlgesprächen für eine Stiftung jemandem gesagt, bei mir war es so super, aber ich sag dir nur, wenn du zum nächsten gehst, dann setz dich nicht so hin, sondern setz dich so hin, weil ich weiß, dass das jemand ist, der sehr konservativ ist und dem das dann schon auffällt und der dann vielleicht schon negativ eingestellt ist. Ne? Also das sind so ganz, ganz banale Hinweise im Grunde, die man dann aber trotzdem nochmal wissen muss einfach. Mhm. Das sind aber ja auch in der Techniken, die man einfach lernen muss.
Wobei, also wir haben jetzt bei uns kein Abendessen mit, sondern wir versuchen da auch die Hürde relativ niedrig zu halten. Wir achten darauf, ob Ramadan ist oder nicht. Bei dem, also wir haben ja, wir sind, also vielleicht nochmal zum Programm. Wir treffen uns samstags um 9 Uhr, 9:30 Uhr und dann kommen die Schüler erstmal in Ruhe an. Und in der Regel wollen die sich erstmal an dem Ort, den wollen die sich erstmal ansehen. Die sind total fasziniert davon. Viele Schüler waren noch nie an so einem Ort. Also wir sind zum Beispiel hier in Berlin im Hotel Lüg zweimal gewesen. Wir waren jetzt in Düsseldorf in dem Sheraton Hotel. Wir waren aber schon in den Veranstaltungsräumen von der Berliner Sparkasse oder in Frankfurt sind wir in der Anwaltskanzlei mit Blick auf die Oper. Also es ist schon noch immer ein besonderer Ort. Und die Jugendlichen brauchen erstmal Zeit, um anzukommen und sich das alles anzusehen. Und die sind zwischen 15 und 18, entsprechend hungrig sind die. Also junge Menschen, die wachsen, sind extrem hungrig. Und das heißt, wir sorgen dafür, dass sie auch verpflegt werden. Und da ist aber schon so, dass wir versuchen, solche Sachen zu minimieren. Das heißt, viel kann man einfach auf die Hand nehmen und kann eigentlich auch nicht viel falsch machen damit und sich komisch verhalten. Wir geben Hinweise zur Kleidung, aber viele fragen das auch an. Und wie gesagt, die sehr unsicher sind, werden begleitet. Also und ja, wie sagt man so schön, also man kann sie an die Tränke führen, ne? Wie so Pferdchen, aber trinken müssen sie selber. Also man kann nur so viel machen. Also man muss schon sagen, das Angebot wird ihnen unterbreitet und wer das als Chance begreift, mit oder ohne Lehrer, kann kommen und wird ab dem Moment, wo die bei uns sind, ich würde sagen, extrem herzlich und sehr warmherzig empfangen. Und wir sind uns dieser Nuancen bewusst. Wir kennen die ja auch aus unserem eigenen Leben. Viele von den Vorbildern haben auch so einen Hintergrund, inklusive mir. Das heißt, wir achten da eigentlich schon drauf. Also das würde ich schon behaupten. Und meistens müssen wir die Jugendlichen um 15 Uhr dann bitten zu gehen, was wir auch als großes Kompliment betrachten, dass die 6-7 Stunden voll konzentriert sind und Lust haben, mit den Vorbildern und uns zu sprechen und auch 6-7 Stunden nicht am Handy sind. Ja, also bin ich besonders stolz drauf, weil das, glaube ich, schafft nicht mal TikTok, mehr als 30 Sekunden Aufmerksamkeit von vielen Jugendlichen zu haben. Und wir haben die wirklich 6-7 Stunden gebannt und das finde ich immer, also bereitet mir persönlich immer viel Freude.
Wie finden Sie denn die Schulen oder wie finden die Schulen Sie?
Ja, das ist unser größtes Nadelöhr. Also das muss man wirklich sagen. Wir haben am Anfang gedacht, als wir im Kuratorium auch überlegt haben, finden wir die Vorbilder an einem Samstag, reisen die am Freitagabend erstmal an, finden wir jemand, der uns einen Ort gibt dafür. Das war zum Glück für uns nie das Problem. Es ist wirklich so, wir arbeiten uns Schule für Schule, Berufskolleg für Berufskolleg, Gesamtschule für Gesamtschule einzeln ab. Auch zu Recht ein Stück weit, weil die Schulen natürlich, erstens mal muss man sagen, viele Schulen und Schulleiter haben so viel Arbeit, die ertrinken in Arbeit, dass die natürlich, wenn sie von einem neuen Programm hören, jetzt nicht immer unbedingt die Zeit haben. Das heißt, wir brauchen irgendein Kontakt in der Schule, um die Aufmerksamkeit zu haben und unser Programm vorzustellen, oder einen Lehrer. Aber wenn das passiert ist und wenn die einmal teilgenommen haben, dann sind die sehr loyal. Also wir haben jetzt Schulen in Berlin vor allem, die sind seit 2019 dabei und sind jedes Jahr mit mehreren Schülern dabei. Und in jeder neuen Stadt haben wir einen Partner. Das heißt, wir versuchen immer Partner zu finden, die schon Schulen in ihrem Portfolio oder in ihrem Netzwerk haben. Und dann arbeiten wir uns von Empfehlung zu Empfehlung weiter. Weil man muss auch sagen, das Vertrauen, was die in uns geben, ist schon immens. Also wenn man das von der Schule her sieht, die schicken uns ihre Schützlinge an einem Samstag. Es ist zwar kostenfrei, aber letzten Endes wissen sie nicht genau, was wir da machen. Und deswegen sind wir auch bei der Auswahl der Vorbilder sehr vorsichtig. Also wir sprechen mit allen Vorbildern vorher. Wir haben ein Gefühl dafür, wie die so ticken, auch von der Gesinnung, dass das nicht zu extrem ist und beruflich bleibt.
Wie begleiten Sie denn die Schülerinnen und Schüler im Nachgang noch? Also das klang jetzt so, als wenn es da noch sozusagen eine Nachbegleitung gibt oder eine Möglichkeit danach beieinander zu bleiben?
Also wir haben mittlerweile WhatsApp-Gruppen für jeden Ort. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir jetzt immer mehr andere, sag ich mal, Stiftungen oder Förderer andocken. Also wir, ich sag immer, auf Englisch sage ich mal so schön, wie ignite the spark. Also wir entfachen einen Funken. Und dann suchen wir jetzt immer mehr Organisationen, die die Schüler danach abholen können mit Stipendien, mit weiteren Mentorprogrammen. Aber wir,
Praktika.
Genau, also Praktika gibt's auf jeden Fall. Wir fragen alle Vorbilder danach und genau. Kannst du?
Ja, nee, das war nur noch so ein Hinweis, also dass man auch dann Verbindungen knüpfen kann zu bestimmten, zu Praktikas bei den einzelnen Firmen, beispielsweise in der Anwaltskanzlei, bei SAP oder sonst irgendwo, je nachdem, wo es dann halt gerade auch passt mit der Gegend. Das ist natürlich so ein Problem. Also ich kann jetzt, Berliner können schlecht in Süddeutschland dann irgendwo ein Praktikum machen, das geht meistens nicht. Aber das ist auch eine Möglichkeit.
Was ich Sie fragen wollte, Frau Zypris, Sie sind ja auch jemand, der sehr, immer noch sehr, sehr viel beschäftigt ist. Was hat Sie dann davon überzeugt, bei Wundernova mitzumachen im Kuratorium?
Naja, zunächst mal hat mich Angela überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich finde, dass das eine ganz tolle Frau ist mit einem ganz tollen Spirit und Ideen, was man machen muss und was gut ist. Und für benachteiligte Jugendliche setze ich mich ja nun auch schon ewig ein. Also ich habe seit 15 Jahren so ein Projekt in Südafrika, was ich unterstütze für Jugendliche. Und ich habe viele Jahre hier bei ein Mädchenprojekt unterstützt von Mädchen, die aus ihren Familien raus mussten wegen Gewalterfahrungen und habe da immer geholfen und Geld gesammelt für die und auch ideell geholfen. Also das mache ich schon immer und insofern liegt das auf der Linie dessen, was ich auch ehrenamtlich mache.
Wie viele Teilnehmende konnten Sie denn bisher erreichen mit Ihren Programmen?
Wir haben es neulich tatsächlich mal ausgerechnet. Also seit das sind jedes Jahr um die 200 Schüler und wir machen es jetzt seit 2019, also mehrere hundert Schüler auf jeden Fall. Ja, an die 1000, glaube ich.
Ja, und es gibt auch immer mal wieder positive Rückmeldungen. Also das freut uns dann natürlich auch, wenn Schüler oder Schülerinnen schreiben, das war ein toller Tag und ich habe echt was gelernt und es gab neue Einblicke für mich. Und das ist dann genau das, was es sein soll. Und es ist auch schön, wenn die es dann mal zurückspiegeln.
Also manche kommen auch mehrere Jahre, kommen jedes Jahr, dürfen sie auch. Manche kommen jetzt auch an andere Orte. Mhm. Und erkundigen sich regelrecht, wer sind denn da die Vorbilder und reisen dann von Berlin zum Beispiel nach Düsseldorf an oder nehmen einfach zum wiederholten Mal. In Frankfurt hatten wir jetzt auch eine sehr hohe Wiederholerquote, die dann auch die Freunde mitnehmen und das freut uns dann natürlich besonders, weil die sagen, dann lernen sie noch mehr Vorbilder kennen. Ja, also wir versuchen jetzt auch mit dem Austausch zu bleiben. Ich hoffe ja immer auf die Frage, wie kann man uns unterstützen? Und das ist ja
die,
so eine.
Die wäre dann sehr viel später. Also die wäre noch später gekommen, ja.
Aber vielleicht hier vorweg schon mal. Also wir würden ja sehr gerne die Jugendlichen über einen längeren Zeitraum begleiten. Also wie so eine Art Alumni, Netzwerk haben. Und da muss man sagen, das ist so ein Bereich, wo tatsächlich mal Förderer gefragt werden, uns auch finanziell zu unterstützen, weil das natürlich eine Person bedarf, die sich dem widmet und das nachhält und auch zusammenhält und vielleicht auch mal ein regionübergreifendes Event macht, dass man wirklich über die Jahre sehen kann, was ist denn aus unseren Jugendlichen geworden, weil das muss ich sagen, das glaube ich schon, dass der überwiegende Teil der Jugendlichen, die wir da sehen, als Erste teilweise, vor allen anderen Organisationen, dass aus denen was werden wird. Dass man von denen nochmal was hören wird, weil wenn man da ist und die sieht, die sind schon besonders. Also die haben Hunger, die wollen was erreichen, die wollen was machen und die suchen sich auch ganz gezielt eben diesen Moment, um diese Inspiration und diese Motivation und viele Tipps von den anderen zu holen. Also wir haben in jedem Heft ja auch Seiten mit Notizen und die sind voll. Voll mit Telefonnummern, voll mit Tipps, voll mit Zitaten und deswegen bin ich da... wäre ich natürlich wahnsinnig neugierig zu sehen, in 4, 5, 6 Jahren, was nach dem Studium aus ihnen wird. Und genau, aber dafür, wie gesagt, brauchst du eine gesonderte Förderung.
Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen, ob das Programm jetzt schon oder ob das Bildungswerk jetzt schon alt genug ist, um sozusagen mal zurückschauen zu können, was ist eigentlich aus den Kindern und Jugendlichen geworden, die bei uns waren.
Also wir haben jetzt angefangen, wie gesagt, diese Gruppen zu pflegen. Seit 2 Jahren machen wir das. Also wir sind auch relativ streng. Wir evaluieren auch jedes Event. Alle Jugendlichen bekommen Fragebogen und wir gucken uns das sehr kritisch an. Wir lernen, wir passen jedes Event was an. Das heißt, wir können jetzt erst so 2, 3 Jahre zurückschauen, was manche von denen machen. Wo es geht, sind wir auch bei LinkedIn mit ihnen verbunden. Und viele, wie gesagt, schreiben uns auch, wie sich ihre Entscheidungen geändert haben. Manche haben auch schon, eine Teilnehmerin hat auch eine Bachelorarbeit zum Thema Vorbilder und die Rolle von Vorbildern geschrieben. Da haben wir uns auch sehr gefreut im Kuratorium und haben diese Bachelorarbeit gefeiert. Also soweit wir das können, verfolgen wir es auch jetzt schon, aber eben nicht strategisch strukturiert, so, sondern eher punktuell.
Was mich interessieren würde, das sind ja alle die Vorbilder, die Sie genannt haben und die Sie sozusagen mitbringen, die Sie vermitteln. Das sind ja alle sehr herausgestellte Persönlichkeiten in Ihren Bereichen. Führungskräfte, Vorbilder, um nicht den etwas mittlerweile etwas negativ konnotierten Begriff Elite zu nutzen. Was macht aus Ihrer Sicht ein gutes Vorbild, eine gute Führungskraft, vielleicht eine Elite aus? Was ist das?
Also vielleicht fange ich mal an. Also ich fange erstmal mit den Vorbildern an, weil die Vorbilder müssen tatsächlich ein paar Kriterien erfüllen. Die Vorbilder sollten in ihrem Beruf oder in ihrer Karriere schon was erreicht haben, also nachgewiesen irgendwie. Und was kann das bedeuten? Also wir hatten zum Beispiel eine sehr junge Rennfahrerin bei uns als Vorbild, Sophia Flörsch, die war damals 18 oder 19, als sie als Vorbild auftrat. Aber die war eben schon einige Rennen, gefahren und auch schon in der Formel 3, obwohl sie so jung war. Und es war für uns spannend, weil man eben an ihr sehen konnte, wie sie schon sehr jung wusste, was sie machen wollte. Dann muss ein Vorbild darüber sprechen können. Das Vorbild muss sich darüber im Klaren sein, an welchen wichtigen Kreuzungen im Leben es welche Entscheidung warum zugunsten des Berufes getroffen hat. Weil das auch nicht selbstverständlich ist. Und dann sollte das Vorbild empathisch sein. Wir haben es hier mit jungen Menschen zu tun. Und vor allem die erste Runde ist schon, da muss man das Eis brechen. Das heißt, es sollten Menschen sein, die auf andere Menschen, junge Menschen vor allem eingehen können, sprachlich, aber auch emotional. Und das betone ich deshalb, weil viele sehr erfolgreiche Menschen auch gewohnt sind, viel zu sprechen und nicht immer empathisch zu sein. Und das ist für uns wichtig. Deswegen, wir sprechen mit jedem Vorbild vorher. Und wir versuchen, sehr extreme Lager gesinnungsmäßig außen vor zu lassen. Also schon ein gewisses Maß an wie soll man sagen? Also wir würden jetzt nicht jede politische Gruppierung als Vorbild einladen und auch nicht jedes sehr kontrovers diskutierte Management So. Aber ansonsten würde ich sagen, ja, wenn die wissen, warum sie welche Entscheidung getroffen haben, zum Beispiel eine Entscheidung getroffen haben gegen den Rat der Eltern, was ganz viele Jugendliche interessiert, oder ja, bei der Entscheidung für Beruf oder Familie, was haben sie dann gemacht, all diese Dinge, oder wie haben sie herausgefunden, was sie überhaupt tun sollen, ja. Geht man einem Hobby nach, was man gerne mag? Ist es, kann das ein Beruf werden oder nicht? Das sind Fragen, die Jugendlichen sich stellen, und Vorbilder sollten darauf eben eine Antwort haben. Möglichst, wie sagt man, so, dass sie lernfähig sind und handlungsfähig werden.
Und ich glaube, diesen Elitenbegriff, den braucht man da gar nicht so wirklich. Das sind ja alles Leute, die... Oder in vielen Bereichen sind es Leute, die sich tatsächlich hochgearbeitet haben. Also Angela hat vorhin schon gesagt, gilt für sie, gilt für mich auch. Ich komme auch aus einem Nicht-Akademiker-Haushalt und war die Erste, die studiert hat. Und wenn man dieses Selbstbewusstsein da mitgeben kann, dann finde ich, reicht das völlig, ob man sich dann nur zu einer Elite zählt oder nicht. Das ist, glaube ich, völlig unerheblich.
Also vielleicht auch von mir nochmal. Also für mich bedeutet Elite, wenn ich es positiv formulieren will, das sind Menschen, die sich schon von der Masse abheben. Also ich betrachte das schon so, dass man sagt, es gibt eine Normalverteilung und es gibt Menschen, die werden nie, weil sie körperlich oder anderweitig eingeschränkt sind, das erreichen können, was andere erreichen. Und man hat eine gewisse Schutzfunktion, wenn man am anderen Flügel ist, wenn man besonders Leistung bringen kann oder besonderen Einfluss nehmen kann, weil man wirtschaftlich oder beruflich in der Lage ist oder politisch in der Lage ist. Aber ich sehe schon so, für mich ist das eher ein Übernehmen von Verantwortung, sich bewusst sein, dass man eben diesen Einfluss nehmen kann, dass man wirksam sein kann und dass man eine gewisse Haltung hat. Allen Jugendlichen sagen wir auch auf der Website, aber auch am Event selber, wir erwarten schon, dass wenn wir sie einen Schritt weiterbringen, sie in dem Moment, wo sie das auch können, jemand anderem die Hand entgegenhalten und diese Haltung haben, andere mitzunehmen auf diese Reise. Das sehe ich schon. Und das ist für mich ein Stück weit Elite. Menschen, die besonders Einfluss nehmen können, aus unterschiedlichen Gründen, wirtschaftlich, intellektuell oder auch per Leistung, und andere auf diese Reise mitnehmen und nicht vergessen.
Aber ich glaube, ich habe mich am Anfang ein bisschen gestört an deiner Differenzierung. Und deswegen würde ich gerne sagen wollen, dass es natürlich Eliten immer auch in jeweiligen Gruppen gibt. Also der Elitenbegriff ist kein absoluter, das ist irgendwie, sondern es gibt in jeder Gruppe, soziologisch gesehen oder in Einrichtungen oder wie auch immer, gibt es immer welche, die sind besser als andere, und die haben dann diese Verantwortung, die Angela gerade geschildert hat. Also das würde ich völlig unterstreichen wollen.
Okay, weil dieser Begriff ist ja tatsächlich einer, der sehr umstritten ist, also der ja in der Welt ist, aber der irgendwie trotzdem immer wieder Streitpunkt oder Gegenstand von Diskussionen ist.
Ja, muss man sich aber auch nicht drauf einlassen. Man muss, glaube ich, einfach sagen, wir können da helfen und wir wollen das gerne tun. Fertig.
Okay. was mich noch interessieren würde, Sie machen ja sehr, sehr viel, mit sehr viel Personaleinsatz, mit einem gewissen Einsatz an. Wir suchen Räumlichkeiten und so weiter. Wie finanzieren Sie sich?
Wir bekommen Spendengelder. Wir haben viele Menschen, die uns unterstützen mit Sachspenden. Das heißt, sie stellen uns die Räume zur Verfügung und auch die Verpflegung. Initial war das meine Initiative sozusagen. Das heißt auch mein finanzieller Einsatz. Zu sagen, wir wollen uns die ersten Jahre wirklich darauf konzentrieren, dass wir diese Jugendlichen auf ihrer Reise in den Beruf begleiten können. Und jetzt stellen wir das so nach und nach immer mehr auf mehr finanziellen Beinen und Füßen und finden auch immer mehr Menschen, die uns da unterstützen. Und davon kann es aber nicht genug geben, weil wir natürlich immer sehr ambitioniert sind. Jedes Jahr kommt ein neuer Ort dazu. Jedes Jahr versuchen wir mehr zu vertiefen. Wie gesagt, ich würde gerne dieses Alumni-Netzwerk weiter vorantreiben, die Idee davon. Und ja, aber wir haben es auch mal gemessen. Wir haben es tatsächlich geschafft, ein Vierfaches von dem, was wir an Geld verwenden, durch ehrenamtliche Arbeit, durch durch das ganze Mitwirken im Kuratorium, aber von allen Vorbildern kann man auch nicht genug sich bedanken. Also die Vorbilder reisen in der Regel an einem Freitagabend an und sind an einem Samstag von 9 bis 15 Uhr bei uns. Das heißt, wenn die dann wieder abreisen, ist das für sie ein ganzer Wochenendtag. Wir wissen das sehr zu schätzen, dass sie uns den zur Verfügung stellen. Und ich glaube, viele Menschen haben Lust, mitzuwirken, diese jungen Leute zu begleiten. Und deshalb ist es möglich, mit schwäbischen finanziellen Verhältnissen, ich komme ja aus Stuttgart, doch ein Vielfaches zu schaffen. Und wir machen das jetzt schon seit 2019 immer mit der freundlichen Unterstützung von vielen Förderern und Unternehmen. Sei es jetzt Ellen und Overy, die jetzt schon mehrfach mitgeholfen haben, oder die Munich Partner Hotelgruppe oder viele, Einzelpersonen, die sagen, ich finde das gut, was ihr macht. Mir ging es auch mal so, wir möchten es unterstützen.
Noch eine Frage an Sie, Frau Zypris. Was macht man als Kuratoriumsmitglied?
Hat regelmäßige Videocalls, in denen wir gucken, welche Städte wollen wir als nächstes angehen, wer hat Kontakt wohin, wer kennt da jemanden, der da mitmachen könnte, wer kennt eine Firma, die Räume bereitstellen könnte, wer kennt vielleicht Lehrerinnen und Lehrer, wer hat Kontakt zu anderen Menschen, die uns da weiterhelfen können. Also es geht im Wesentlichen so um die Frage, wie entwickelt sich das, die Idee weiter und wie können wir uns ausbreiten.
Also eine beratende Tätigkeit und Netzwerke zur Verfügung stellen, was Sie eingangs auch schon mal gesagt hatten.
Mich kritisch hinterfragen.
Oder du uns kritisch hinterfragen.
Okay, ich muss sagen, das ist schon, wir sind insoweit, glaube ich, schon eine besondere Gruppe. Das höre ich auch von vielen Förderern, weil wir sind immer im Fluss. Also wir haben, wenn man sieht, woher wir kommen, was wir wirklich mit kleinen Sachen immer wieder versuchen zu feintunen. Ich habe es vorhin so salopp gesagt, aber das muss man sich mal vorstellen, wenn da ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin ist, die wirklich in ihrem Day-to-Day-Business ist, oder ein Top-Manager oder eine Top-Managerin oder eine Herzchirurgin oder wer auch immer da mitmacht. Ein Samstag ist was Wertvolles für diese Menschen. Die haben Familie, die haben volle Kalender. Und wenn die für uns freitagabends anreisen, dann haben wir irgendwann festgestellt, es wäre doch nett, wenn wir die zu einem Abendessen einladen, wenn die sich eben auch schon vorher kennenlernen. Und wo wir dann festgestellt haben, dann kommen die auch mit einer ganz anderen Stimmung an dem Samstag zu den Jugendlichen. Ja, viele kleine Learnings, was die Jugendlichen angeht. Also wir evaluieren uns auch sehr gerne. Und das finde ich auch so gut, dass wir da nicht stehen bleiben.
Okay. Ganz kurze Frage zum Schluss. Die relativ häufig etwas ungelenke Frage, aber ist Ihnen jetzt was wichtig, was Sie noch mit reingeben möchten, was ich jetzt vielleicht noch nicht gefragt habe?
Was Sie noch ergänzen möchten? Also ich fände es einfach schön, wenn alle, die hier zuhören, Lust haben, ihre Kinder, Neffen, Nichten zu unserem Programm zu schicken, spread the world, darüber zu sprechen, wenn Schulleiter, Schulleiterinnen, Lehrer das hören, sich bei uns melden, wenn jemand der Meinung ist, er kann nicht mit Zeit oder Ressourcen oder anderweitig unterstützen, dann gerne auch mit einer Location. Jetzt in Berlin suchen wir für den November wieder einen Platz, wo wir mit 80 Menschen sein können. Also einfach, je mehr mitmachen, desto lustiger.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Okay.
Also doch, ich kann vielleicht noch sagen, spenden kann man auch.
ich packe Ihre Webseite in die Shownotes. Da werden sich sicherlich die einschlägigen Links und Kontakt- und Verbindungen, Bankverbindungen finden.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ja,
danke für Ihr Interesse.
Ja, ich danke Ihnen. Herzlichen Dank und weiterhin alles Gute für Ihre Arbeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Wiedereinschalten. Wenn Sie mögen, gerne bis zum nächsten Mal. Dann, in dem Fall bin ich mir ganz sicher, nicht aus Tempelhof Schöneberg, aber auch mit einem spannenden Gast. Bis dahin und auf Wiederhören. Vielen Dank fürs Einschalten. Dies war Herr Fechner lädt zum Gespräch. Ich lade mir in diesem Podcast regelmäßig Menschen, die mit den Themen Bildung und Kultur zu tun haben, zum Gespräch ein, um
herauszufinden, wer sie sind, was sie tun und was ihre Motivation ist. Alle weiteren Episoden dieses Podcasts finden sich unter marcofechner.de und auf gängigen Podcast-Plattformen. Die Musik für diesen Podcast stammt von frametracks.de. Vielen Dank.